Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu der deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Schön, dass Sie auch an diesem Freitag unser Programm hören. Gleich im Anschluss die Nachrichten, gefolgt von Berichten zum aktuellen Tagesgeschehen. Danach im Programm unter anderem die Rubrik Das globale Dorf und die Musikecke. Das ist nicht alles. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Und im Funkjournal begrüßt Sie zunächst Dorin Georgescu mit den Nachrichten. Haushaltskorrektur. Das rumänische Finanzministerium hat den Entwurf für die zweite Haushaltskorrektur dieses Jahres vorgelegt. Der Defizitzielwert bleibt bei 8,4% des Bruttoinlandsprodukts. Laut Dokument werden sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben des konsolidierten Gesamthaushalts um rund 2,13 Milliarden Lei reduziert. Das sind umgerechnet 426 Millionen Euro. Haushaltsmittel sollen vor allem für das Gesundheitsministerium um mehr als 300 Millionen Euro, für das Verkehrsministerium um 150 Millionen Euro sowie für das Landwirtschaftsministerium um etwa 16,2 Millionen Euro aufgestockt werden. Gekürzt hingegen werden vor allem die Budgets der Ministerien für Finanzen, Investitionen und europäische Projekte, Wirtschaft sowie der Staatsanwaltschaft. Rücktritt. Der Verteidigungsminister seitens der Union rettete Rumänien, USR, im Vierparteienbündnis in Bukarest, Ionuț Moșternu, ist zurückgetreten. Ich tue diesen Schritt in Verantwortung und Respekt gegenüber der rumänischen Armee, schrieb er am Freitag in einem sozialen Netzwerk. Dem Rücktritt waren Medienberichte über Unstimmigkeiten in seinem Lebenslauf vorausgegangen. Mehrere Politiker hatten daraufhin seinen Rücktritt gefordert. Insbesondere wurde seine akademische Ausbildung in Frage gestellt. In seinem ersten öffentlichen Lebenslauf von 2016 war ein Abschluss der Athenäum-Universität aufgeführt, die allerdings bestritt, dass Moșternu jemals dort studiert habe. Ministerpräsident Ilie Bolojan erklärte am Freitag, er nehme den Rücktritt zur Kenntnis und schlage Wirtschaftsminister Radu Miruța als Interim vor. Wahlen. Der Wahlkampf für die Teilkommunalwahlen am 7. Dezember in Bukarest läuft weiter. 17 Kandidaten treten für das Amt des Oberbürgermeisters an. Der Posten war vakant geworden, nachdem der frühere Amtsinhaber Nicu Jordan im Mai zum Staatspräsidenten Rumäniens gewählt worden war. Am 7. Dezember finden zudem Wahlen zur Führung des Kreisrats Buzău im Südosten des Landes sowie zur Bestimmung der Bürgermeister in 12 Gemeinden statt. Das Innenministerium kündigte an, einen ordnungsgemäßen Ablauf des Wahlkampfs und der Wahlen sicherzustellen und erklärte, es seien bereits Maßnahmen ergriffen worden, um sichere Bedingungen für Bürger und Kandidaten zu gewährleisten. Autobahn. Der Abschnitt 3 der A7-Autobahn, auch als Moldau-Autobahn bekannt, ist am Donnerstag für den Verkehr freigegeben worden. Der 13 Kilometer lange Teilabschnitt verbindet die Ortschaft Pietrasele mit der Stadt Buzău und ermöglicht nun durchgehenden Autobahnverkehr von Bukarest bis Focșani über eine Strecke von rund 200 Kilometern. Cristian Pistol, Generaldirektor der Nationalen Gesellschaft für Straßeninfrastrukturverwaltung, erklärte, erstmals seien damit zwei historische Regionen Rumäniens autobahnmäßig verbunden. Verkehrsminister Ciprian Șerban kündigte an, dass, sofern es die Witterung zulasse, noch in diesem Jahr weitere 49 Kilometer zwischen Focșani und Adjud eröffnet werden sollen. Rumänien verfügt derzeit über mehr als 1350 Kilometer Autobahnen und Schnellstraßen und liegt damit EU-weit an vorletzter Stelle. über 850 Kilometer befinden sich im Bau. Renten. Die rumänische Regierung verabschiedet heute in einer außerordentlichen Sitzung den neuen Gesetzentwurf zu den Pensionen der Justizbediensteten. Am Tag des Ablaufs der von der Europäischen Kommission gesetzten Frist im Rahmen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans. Premierminister Ilir Bolojan zeigte sich zuversichtlich, dass das neue Gesetz trotz des negativen Votums des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte am Donnerstag einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten werde. Demnach sollen Richter künftig mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen und eine Pension in Höhe von 70% des letzten Gehalts erhalten. Ein früherer Reformentwurf war vom Verfassungsgericht verworfen worden, da das obligatorische, wenn auch konsultative Gutachten des Richterrates fehlte. Konferenz. Rumänien brauche dringend eine klare, kohärente Strategie zur Vorbereitung der Arbeitskräfte auf kommende Herausforderungen. Dies erklärte der Wirtschaftsminister am Freitag in einem sozialen Netzwerk nach seiner Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz Rumänien-Deutschland-Moldau in Stuttgart. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Schlüsselbereiche für gemeinsame Projekte: industrielle Produktion, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Energie, Lebensmittelverarbeitung und berufliche Qualifizierung. Rumänien benötige verlässliche Partner, konkrete Projekte und einen Staat, der den privaten Sektor als gleichberechtigten Partner behandle. Nur so ließen sich mehr Investitionen, gut bezahlte Arbeitsplätze und eine echte Entwicklung für alle Bürger erreichen. Die Konferenz sei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen, so der Minister. Zum Sport, und zwar mit Handball. Die rumänische Frauenhandballnationalmannschaft ist am Donnerstagabend erfolgreich in die Gruppe A der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Deutschland gestartet. In Rotterdam siegte das Team mit 33-24 gegen Kroatien. Nach Angaben der Sportpresse in Bukarest spielte Rumänien insbesondere in der zweiten Halbzeit stark auf und gewann souverän. Torhüterin Julia Dumanska, eine gebürtige Ukrainerin mit rumänischer Staatsbürgerschaft, wurde zur besten Spielerin der Partie gekürt. Nächster Gegner ist am Samstag Japan, am Montag trifft Rumänien auf Dänemark. Rumänien hat an allen bisherigen Weltmeisterschaften teilgenommen und gewann 1962 Gold, 1973 und 2005 Silber sowie 2015 Bronze. Und abschließend das Wetter. In Rumänien gehen die Temperaturen zurück und bewegen sich nun um die mehrjährigen Durchschnittswerte. In den kommenden Tagen bleibt der Himmel überwiegend bedeckt. In den Bergregionen ist mit etwas Schneefall sowie Eisregen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 13 Grad. Eine Warnung vor Regen und starken Windböen gilt bis Sonntagabend für nahezu alle Landesteile. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Im Funkjournal bringen wir nun einen aktuellen Beitrag unseres Kollegen Stefan Stoiker. Der oberste Justizrat, der als Bürger der Unabhängigkeit der Judikative gilt, lehnt das Gesetzesvorhaben zur Änderung der Ruhestandsregelung für Richter und Staatsanwälte ab. Das Gutachten des Rates hat zwar nur eine beratende Rolle, aber verfahrensrechtlich muss es zwingend vorliegen, damit alles seine Richtigkeit hat. Gerade weil dieses Gutachten fehlte, war eine erste Fassung des Reformgesetzes, zu dem die Regierungskoalition im Parlament die Vertrauensfrage stellte, vor dem Verfassungsgericht gescheitert. Dem neuen Entwurf nach soll die Rente der Richter und Staatsanwälte bei 55% der Berechnungsgrundlage liegen, also dem Durchschnitt der Bruttozulagen der letzten 5 Dienstjahre. Sie ist jedoch auf höchstens 70% des letzten Nettoverdienstes begrenzt. Die Übergangszeit bis zum regulären Ruhestandsalter von 65 Jahren soll 15 Jahre betragen und am 1. Januar 2026 beginnen. Im vorigen Entwurf, den der Richterstand ebenfalls abgelehnt hatte, wäre dieser Übergang deutlich schneller erfolgt, nämlich schon in 10 Jahren. Die Gespräche zwischen der Regierung, die über die Höhe der Renten entscheidet, und den Berufsverbänden der Richter und Staatsanwälte sind also gescheitert. trotz Schlichtungsversuche durch den Staatspräsidenten. Die Verbände verlangten eine Rente nahezu auf dem Niveau des letzten Gehalts, während Premierminister Ilie Bolojan darauf bestand, dass sie nicht höher als 70% des letzten Nettogehalts ausfallen dürfe. Der stellvertretende Ratsvorsitzende Claudio Sandu erklärte am Donnerstag, dass die Reform drei Gruppen von Rentnern im Justizwesen hervorbringen würde. Solche, deren Rente um bis zu 25% über dem letzten Lohn liegt, solche mit einer Pension auf Gehaltsniveau und jene, die bis 65 arbeiten und dann auch nur die Hälfte ihres letzten Einkommens erhalten würden. Das System würde also neue Ungleichheiten schaffen. Unerwähnt ließ Sandu jedoch die bereits bestehenden, aus Sicht vieler in der Gesellschaft himmelsschreienden Unterschiede zwischen Renten ehemaliger Richter und Staatsanwälte, teilweise in Höhe von vielen tausend Euro, und den deutlich kleineren Renten gewöhnlicher Bürger, die zudem erst ab 65 Jahren beansprucht werden können. Zudem werden diese extrem hohen Renten nicht voll von den Beiträgen zur Versicherung getragen, sondern aus dem Staatshaushalt ergänzt. Verantwortlich für die Schieflage ist in den Augen vieler Experten die Politik. Erst der Gesetzgeber habe es ermöglicht, dass Richter und Staatsanwälte schon mit unter 50 Jahren in den Ruhestand gehen und eine Rente bekommen, die teilweise sogar mehr als ihr letztes Gehalt ausmacht. Zugleich wurde jeder vernünftige Versuch, dieses System zu reformieren, wie es auch die EU gefordert hatte, von Richtern und Staatsanwälten entschieden, mit dem Argument abgeblockt, dies gefährde die Unabhängigkeit der Justiz. Die Chefin des Justizrates, die Richterin Elena Kostaki, ging noch weiter und behauptete, die Magistraten seien zur Zielscheibe einer Hasskampagne geworden, die Spitzenentscheider aus der Politik angefacht haben.
Unser zweiter Hintergrundbericht im Funkjournal. In Rumänien gilt die Verkehrsinfrastruktur seit Jahren als Achillesferse, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sicherheitspolitisch. Im aktuellen angespannten europäischen Umfeld spielt sie eine Schlüsselrolle in den Verteidigungsplänen der EU. Umso wichtiger sind die Fortschritte beim Ausbau des rumänischen Autobahnnetzes. Jetzt wurde ein weiterer Abschnitt der A7, der sogenannten Moldau-Autobahn, freigegeben. Ein Überblick von Sorin Titus Jordan. Ich bin Alex Terescu. Die Verkehrsinfrastruktur gehört zu den kritischen Elementen der europäischen Verteidigungspläne, besonders in einem Sicherheitsumfeld, das durch die aggressive Politik der Russischen Föderation geprägt ist. Rumänien gilt hier seit Jahrzehnten als verwundbar. Das nationale Netz aus Bundesstraßen, Schnellstraßen und Autobahnen hinkt dem Zentrum und Westen Europas seit mehr als 30 Jahren deutlich hinterher. Zwar überschritt das Land 2023 die Marke von 1000 Kilometern fertiggestellter Autobahnen und Schnellstraßen, doch ein Jahr später lag Rumänien laut Eurostat weiterhin nur auf dem vorletzten Platz in der EU, was die Autobahndichte betrifft. Um diesen Rückstand aufzuholen, verabschiedete die Regierung in Bukarest 2016 den generalen Verkehrsmasterplan. Er legt die strategischen Schwerpunkte bis 2030 fest, darunter die moderne Anbindung der historischen Regionen Muntenien, Moldau und Transsilvanien über Straße und Schiene. Ein Kernprojekt ist die A7, auch bekannt als Moldau-Autobahn oder Autobahn der Vereinigung. Mit einer geplanten Länge von rund 450 Kilometern soll sie den Süden des Landes mit der nördlichen Grenze zur Ukraine verbinden. Am Donnerstag wurde ein weiterer Abschnitt freigegeben, 13 Kilometer zwischen Petroasele und der Stadt Buzău. Damit ist erstmals eine durchgehende Autobahnverbindung von Bukarest bis nach Focșani möglich, rund 210 Kilometer. Bei der Eröffnung waren Regierungsvertreter und Abgeordnete vor Ort. Cristian Pistol, Chef der Nationalen Straßenverkehrsverwaltung, betonte, es sei das erste Mal, dass zwei historische Regionen Rumäniens durch eine Autobahn miteinander verbunden würden. Der ehemalige Verkehrsminister und heutige Präsident der Abgeordnetenkammer, Sorin Grindeanu, erklärte, die Arbeiten seien schneller als vertraglich vorgesehen abgeschlossen worden. Buzău könne sich dadurch zu einem wichtigen logistischen Knoten entwickeln. Der amtierende Verkehrsminister Ciprian Șerban kündigte an, dass, sofern das Wetter mitspielt, noch in diesem Jahr weitere 49 Kilometer zwischen Foxshan und Adjud eröffnet werden sollen. Insgesamt sollen Autofahrer im kommenden Jahr auf 330 Kilometern der Moldau-Autobahn unterwegs sein können. Mit derzeit rund 8 Kilometern Autobahn pro 100.000 Einwohner holt Rumänien langsam zu Ländern wie Polen und Tschechien auf, die etwa 15 Kilometer erreichen. Ab 2026 sollen mehr als 850 Kilometer neuer Schnell- und Autobahnstrecken im Bau sein. Bereits jetzt sind etwa 1400 Kilometer Autobahn und Schnellstraße befahrbar.
Sie hören Radio Rumänien International.
Terra 21, das Umweltmagazin.
Ein außergewöhnliches Projekt hat im Herzen des UNESCO-Geoparks Hatzigerland, zu Deutsch auch als Wallental bekannt, am Fuße des Retesat-Gebirges Gestalt angenommen. Das Werk von Jules Verne verbindet sich mit Umweltbildung auf einem neuen Themenweg, der in der Gemeinde Rue de Morge im Dorf Soussaint eröffnet wurde. Der Märchenpfad bei der Burg Kolz bietet den Besuchern eine nationale Premiere, die Entdeckung des natürlichen und historischen Erbes anhand von Comics, ein Versuch, junge Menschen der Natur und dem Lesen wieder näher zu bringen. Für unser Umweltmagazin Terra 21 hat Daniel Ohner zum Thema recherchiert. Im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung seines Beitrags. In einer Welt, in der Technologie die Aufmerksamkeit der neuen Generationen beansprucht, haben die lokalen Behörden und Umweltorganisationen im Kreis Hunedoara eine kreative Lösung gefunden, um das Publikum wieder in die Natur zu führen. Am 12. November 2025 wurde im Dorf Susen offiziell ein Weg eingeweiht, der die klassische Wanderung in ein umfassendes visuelles und pädagogisches Erlebnis verwandelt. Es handelt sich um den ersten Themenweg in Rumänien, der durch Comics vermittelt wird und von Jules Vernes berühmten Roman »Das Karpatenschloss« inspiriert ist. Die Wahl ist kein Zufall, denn die Region gilt als Inspirationsquelle des französischen Schriftstellers für die geheimnisvolle Festung im Buch. Der neue Weg ist nicht nur ein Pfad für einfache Spaziergänge durch den Wald, sondern auch ein komplexes Werkzeug der ökologischen Bildung. Das Projekt, finanziert durch das Programm Grüne Räume, geschützte Naturgebiete, legt besonderen Wert auf das Bewusstsein für die Umwelt. Auf dem einen Kilometer langen Pfad begegnen die Besucher Informationstafeln über die Biodiversität und Geodiversität der Region. Dodo Nietzer, Comic-Kritiker und Präsident des Vereins der Comic-Liebhaber in Rumänien, war bei der Einweihung anwesend und hob den pädagogischen Wert des Projekts hervor, der weit über den touristischen Aspekt hinausgeht.
Am întâlnit în Franța și Belgia, în special trasee tematice literare, de exemplu pe urmele lui Tartarin la Tarascon, chiar și cu benzi desenate pe urmele lui Tintin.
Ich habe in Frankreich und Belgien vor allem literarische Themenwege erlebt. Zum Beispiel auf den Spuren von Tartarin in Tarascon. Oder Comicwege auf den Spuren von Tim und Struppi in Brüssel und in ganz Belgien. Aber das hier ist eine Premiere in Rumänien und ich freue mich sehr, dass ich teilnehmen konnte. Zum ersten Mal haben wir einen solchen Themenweg. Besonders gut gefällt mir, dass er von Anfang an nicht nur spielerisch, sondern auch pädagogisch gedacht ist. Die Kinder kommen, um das Karpatenschloss zu entdecken, aber dabei erfahren sie auch etwas über Flora und Fauna der Region, über die Burg selbst und ihre Geschichte. Das finde ich wirklich außergewöhnlich.
Die visuellen Elemente für die Tafeln entlang des Weges stammen von Sherban Andreescu, einem bekannten Autor und Illustrator. Seine Aufgabe war es, die Handlung des Romans zu verdichten und harmonisch in die Waldlandschaft bei Rue de Morges einzubetten. Der Illustrator Andreescu erklärte, dass der Prozess eine Herausforderung war, da er Schlüsselmomente aus einem handlungsreichen Buch auswählen musste.
Zuerst musste ich das ganze Buch durchleuchten. Nur so konnte ich bestimmte wichtigere Passagen auswählen, um eine Art Zusammenfassung zu erstellen, die dann auf Tafeln entlang des Weges angebracht wurde. Ich habe einige der bedeutenderen Momente ausgewählt, war aber durch die Anzahl der Tafeln eingeschränkt. Im Buch ist praktisch jede Seite interessant, da der Roman voller Handlung ist. Die Auswahl war also schwierig. Aber ich habe versucht, meine eigene Version einer Zusammenfassung zu machen. Als ich vor Ort ankam, hatte ich bereits eine Vorstellung davon, wie alles aussehen würde. Und zu meiner Überraschung sah es am Ende genau so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Über seinen kulturellen Wert hinaus hat das Projekt auch eine wichtige Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung der Region. Flavio Di Lerta, der Bürgermeister der Gemeinde Rue de Morges, sieht in diesem Weg einen Impuls für die Wiederbelebung des lokalen Tourismus und den Schutz des historischen Erbes der Burg Colz. Er betonte, dass dies nur der Anfang sei, um den Wert der Gegend sichtbar zu machen.
Frate, punem în valoare ceea ce avem, că din păcate noi deținem așa de multe lucruri frumoase și nu știm să le valorificăm.
Wir wollen das, was wir haben, zur Geltung bringen. Denn leider besitzen wir so viele schöne Dinge, wissen aber nicht, sie zu nutzen. Dieses Projekt ist der erste Schritt für das Karpatenschloss, für die Burg Colz, damit sie auf die Liste der gut besuchten, bei Touristen beliebten Sehenswürdigkeiten kommt.
Die Hauptnutznießer des pädagogischen Aspekts des Projekts sind junge Menschen. Die Schüler, die an der Eröffnung teilnahmen, zeigten sich begeistert von der Art und Weise, wie die Informationen präsentiert werden. Visuell, schnell und in die Natur eingebettet. Ganz im Gegensatz zu klassischen Unterrichtsmethoden oder rein textlichen Informationstafeln, die oft ignoriert werden. Gabriel Tonka, einer der Schüler, die den Weg durchlaufen haben, hob die Zugänglichkeit des Formats hervor.
Die Idee von Comics im Wald finde ich sehr interessant, weil man eine Geschichte entdecken kann, ohne so viel darüber lesen zu müssen und weil die Bilder viel ansprechender sind.
Auch die Schülerin Denisa Pötter zog einen Vergleich zum früheren Zustand des Weges und betonte die Verbesserung der Besuchserfahrung.
Ich war schon früher auf diesem Weg, aber damals gab es keine Tafeln oder Comics. Jetzt finde ich es viel interessanter und die Comics sind sehr leicht zu lesen, genauso wie die Tafeln.
Die Organisatoren beließen es nicht bei statischen Tafeln. Der Weg enthält auch eine interaktive digitale Komponente. Am Ende der Wanderung sind die Besucher eingeladen, mittels QR-Codes zwei lokale Legenden im Audioformat sowie ein Arbeitsblatt mit pädagogischen Aktivitäten zu entdecken. Dieser hybride Ansatz verwandelt die einfache Wanderung in ein aktives Lernerlebnis. Zudem sind die meisten Informationen zweisprachig, auf Rumänisch und Englisch verfügbar, ein wesentlicher Aspekt für einen UNESCO-Standort. Im Pavillon am Eingang des Weges können Besucher außerdem Feedback hinterlassen und so zur zukünftigen Weiterentwicklung des Projekts beitragen. Der UNESCO-Globale Geopark Hatzigerland, verwaltet von der Universität Bukarest, setzt damit seine Reihe von Initiativen fort, die den Schutz natürlicher Werte mit der Förderung lokaler kultureller Identität verbinden. Durch den Märchenpfad wird Jules Vernes Legende zu einem Mittel der Umwelterziehung und zeigt, dass Respekt für Natur und Kultur auf demselben Bergpfad Hand in Hand gehen können. Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Nach 168 Jahren kehren die sterblichen Überreste eines wichtigen Mannes der rumänischen Geschichte zurück in die Heimat. Grigore Alexandru Ghica. Er war der allerletzte Fürst der Moldau, bevor sich die Fürstentümer 1859 zu Rumänien vereinigten. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Eugen Cojocariu und Ion Puican. Am Mikrofon begrüßt Sie Adina Olaru. Dieser symbolische und historische Akt begann mit einer feierlichen Zeremonie in Frankreich an der Gendarmerie-Akademie, begleitet von militärischen Ehren. Die rumänische Botschafterin in Paris, Ioana Bivolaru, war in die Vorbereitung eingebunden und betont die Bedeutung, die der rumänische Staat diesem Moment beimisst. Durch diese Repatriierung richtet Rumänien einen Appell an sich selbst, die Erinnerung an eine Persönlichkeit wachzuhalten, die einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des modernen Rumäniens geleistet hat. Für den rumänischen Staat ist die Rückführung des Fürsten ein Zeichen der Wiederbelebung der Erinnerung an einen essentiellen Reformer, der die Grundlagen für das moderne Rumänien legte. Grigore Alexandru Ghica herrschte zweimal in der Moldau, von 1849 bis 1853 und erneut von 1854 bis 1856. Er war der Sohn des einflussreichen Alexandru Constantin Ghica und studierte in Deutschland. Als Fürst erzielte er in der Phase der Modernisierung der Donaufürstentümer bedeutende Leistungen. Dazu zählt vor allem die Befreiung der Roma. Im Jahr 1855 forderte er den Gesetzentwurf zur Abschaffung der Roma-Sklaverei. Das Gesetz wurde einstimmig verabschiedet. Auch Mihai Ghica, ein Urenkel des Fürsten, hebt diese Errungenschaften hervor.
Practic este unul dintre europenii înainte de a se naște Europa.
Er ist praktisch einer der Europäer, bevor Europa geboren wurde. Grigore Alexandru Ghica ist derjenige, der die rumänische Gendarmerie und die Nationalbank gegründet hat. Er ist derjenige, der die Roma befreite und gleichzeitig derjenige, der die Zensur abschaffte. Dinge, die dem Zeitgeist entsprachen und in Verbindung mit den westeuropäischen Nationen standen und die Rumänien aus einer Abhängigkeit von der türkischen und österreichischen Macht herausholten, die zu jener Zeit die Entscheidungen in den rumänischen Ländern trafen. Am 24. Februar 1856 erließ Fürst Grigore Alexandru Ghica das Gesetz zur Abschaffung der Zensur. Er erließ das erste Gesetz zur Gendarmerie und gilt damit als ihr Gründer. Mit Hilfe französischer Ingenieure brachte er den Telegrafen in die rumänischen Fürstentümer. Er reformierte die Landwirtschaft, regelte die Beziehungen zwischen Gutbesitzern und Arbeitern, reduzierte die Arbeitstage, schaffte den Zehnten ab und verhinderte den Einsatz von Bauern für nicht landwirtschaftliche Arbeiten. Auch der Präsident Rumäniens, Nicu Jordan, erinnerte anlässlich der Repatriierung der sterblichen Überreste des Fürsten an diese wichtigen Reformen.
Suntem aici cu prilejul aducerii în țară a rămășițelor pământești ale domnitorului Moldovei.
Wir sind hier anlässlich der Rückführung der sterblichen Überreste des Fürsten der Moldau, Grigore Alexandru Ghica, des letzten Fürsten der Moldau vor der Union im Januar 1859. Und es ist eine Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass der Aufbau des modernen Rumäniens bereits vor Januar 1859 begann. Einige wichtige Entscheidungen, die Fürst Ghica entweder initiiert oder an denen er mitgewirkt hat. Die Abschaffung der Zensur, die Einrichtung spezialisierter medizinischer Einheiten wie die der Mutterschaftsklinik, die Gründung der Schule für Straßen- und Bauingenieure. kühne soziale Reformen, die Abschaffung der Roma-Sklaverei, die Gründung der Gendarmerie, die eine Institution für den inneren Frieden war, aber auch mit Personal, das für größere Kämpfe vorbereitet war, zu einer Zeit, als die Streitkräfte Rumäniens durch Abkommen der Großmächte eingeschränkt waren. Wir müssen auch einige Dinge über die sozialen Reformen sagen. Der Mut, die Steuern zu senken, den Zehnten für jene, die das Land bearbeiteten, und die Zollgebühren, die sogenannten Abgaben auf den Warenverkehr. Aber wir müssen meiner Meinung nach auf der Union von 1859 bestehen. Denn die Union von 1859 ist nicht vom Himmel gefallen. Sie war kein Geschenk, das Rumänien gemacht wurde. Damit sie zustande kommen konnte, gab es politische Persönlichkeiten, die in diese Richtung handelten. Und Fürst Ghica ist einer von ihnen. Grigore Alexandru Ghica war auch ein Reformer des Bildungswesens und legte die Grundlagen für die moderne Bildung im Fürstentum Moldau. Er baute Elementar- und Grundschulen, gründete die ersten beiden Fakultäten, Recht und Philosophie, und entwickelte die medizinische Ausbildung durch das Gregorianische Institut, die Chirurgenschule, die Hebammenschule und das Krankenhaus für Kranke. Er leistete auch Beiträge zur Infrastruktur, Stadtplanung und Verwaltung, indem er die Kaserne in Kopow in Jasch baute, das Ausbeutungssystem der Salinen entwickelte und die Zollgebühren zur Ankurbelung des Handels senkte. Ghica war ein entschiedener Unterstützer der Vereinigung der rumänischen Fürstentümer. Er unterstützte die unionistische Bewegung und leitete die ersten Schritte zur Vereinigung der Moldau mit der Walachei ein, wodurch er aufgrund seines unionistischen Aktivismus in Konflikt mit der osmanischen Pforte geriet, wie sein Urenkel Mihai Ghica betont. Er war zweifellos der Mann einer einzigen Idee, der Idee der Generation von 1848, die sich von ganzem Herzen die Vereinigung der Fürstentümer und die Souveränität Rumäniens wünschte. Er ließ seine persönlichen Interessen beiseite und kämpfte dafür, die in Berlin oder Paris ausgebildeten Menschen an seine Seite zu bringen. Die französischen Institutionen waren die Inspiration für seine Herrschaft. Der letzte Fürst der Moldau, Grigore Alexandru Ghica, bleibt eine leuchtende Figur des 19. Jahrhunderts, ein Anführer, der das Gemeinwohl über alles stellte. Heute, mit seiner symbolischen Rückkehr, bekräftigt Rumänien seinen Respekt für jene, die mit Vision und Mut die Grundlagen des modernen Staates gebaut haben.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Volksmusik bei Radio Rumänien International. De nu-i vine să șez la na 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 na, vine bater să mă vezi la na 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 na. Hai și de nu-i vine să șez, hai vine bater să mă vezi, mă. S-o spus fără și ne la na 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 na, ca să nu mai șezi cu mine la na 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 na. Mine nu-i mai găsi, la 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 la. Vrei să uiți că asta nu-i ca mine nu-i mai găsi. te-am șeluit joi seara, la na da la na 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 la, nu mă uit până ai lumea, a na da la na na na.
Wir haben das Lied Vino Bade, Vino Drage gehört, ein erstes Lied mit Maria Butila, einer Vertreterin der rumänischen Folklore aus Siebenbürgen, aus dem oberen Mureschtal. Der Muresch ist ein Fluss, der in der Gebirgskette der Ostkarpaten in Rumänien entspringt, hat eine Länge von 789 Kilometer, das Land Siebenbürgen durchquert und in Ungarn in die Theiß mündet. Das Mureschtal erstreckt sich über etwa 715 Kilometer auf dem Gebiet Rumäniens und weist entlang seines Verlaufs vielfältige Landschaftsformen auf, mit Schluchten und Senken. Vor nicht allzu langer Zeit feierte Maria Butila ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einem Festkonzert im Radiokonzertsaal, bei dem sie gemeinsam mit besonderen Gästen, ebenfalls bekannte Botschafter der Volksmusik, auftrat. Wir hören weiter das Lied Brühl. Maria Butila wurde am 20. Juli 1971 im Ort Fila, Gemeinde Deda im oberen Mureschtal geboren. Aus dieser Gegend hat sie all das geschöpft, was ihre Seele in den Kinderjahren aufnehmen und bewahren konnte, um später die gelernten Melodien auf ihre eigene unverwechselbare Weise zu singen. So wurden viele dieser Lieder im Laufe der Zeit zu beliebten Volksliedern. Die ersten Musikaufnahmen von Maria Butila wurden beim Radio Cluj gemacht. Später, im Jahr 1994, folgten Aufnahmen in den Studios des Radios Bukarest unter der Leitung des bekannten Dirigenten Paraskiv Opera. Im selben Jahr veröffentlichte Maria Butila ihre ersten Lieder, zunächst ausschließlich auf Kassette. Im Jahr 2001 nahm sie ein weiteres Album auf, diesmal auf Kassette und CD, in Zusammenarbeit mit dem Radioorchester unter der Leitung von Paraskiv Opera. Im Winter des Jahres 2009 brachte sie ein weiteres erfolgreiches Album heraus mit dem Titel Zic oamenii că-s de lume. Von dieser CD hören wir nun das Lied Mi-ai dat numele Marie. Betrifft, sagte Maria Butila, dass sie den Charakter der Menschen widerspiegeln. Entschlossen, rau, überaus fleißig, schön, aber auch humorvoll. Diese Eigenschaften prägen die Region und unterscheiden sie im ethnofolklorischen Sinne von anderen Gegenden. Typisch für diese Gegend ist auch ein wunderbarer Paartanz, den man nur hier in dieser Form findet. Die Lieder, die Maria Butila singt, wurden meist von ihr selbst in den Dörfern ihrer Heimat gesammelt. Doch, so verriet sie einst, sei ihr Ohr stets dem Klang der Ceteruica zugewandt, die ihr besonders am Herzen liegt. Ceteruica ist eine kleine Geige. Eine Suite aus Geigenklängen und Ausrufen begegnet uns auch im Lied Ma făcut mama lunea.
De unde le vine bine?
Die Folklore ist der wertvollste Schatz, den ein Volk besitzen kann, sagte uns Maria Butila. Alles, was ein Volk ausmacht, es individualisiert und von anderen Völkern unterscheidet, wie ein Ausweis seiner Identität. Deshalb hat sich Maria Butila zwischen 1998 und 2009 dem Team von Radio Rumänien Târgu Mureș sowie dem lokalen Fernsehen angeschlossen und Volksmusik und Unterhaltungssendungen gestaltet, mit dem Ziel, die rumänischen Traditionen und kulturellen Werte zu bewahren und zu fördern. Zum Schluss bringen wir das Lied Cui îi place voia bună.
Rumänische Persönlichkeiten, bemerkenswerte Lebensgeschichten.
Weiter in unserem Programm hören Sie die Rubrik Rumänische Persönlichkeiten. Smaranda Gheorghiu, bekannt unter dem Namen Maica Smara, zählt zu den bemerkenswertesten Persönlichkeiten der rumänischen Moderne. Lehrerin, Schriftstellerin, Publizistin, Feministin und unerschrockene Reisende, ihr Lebensweg überschreitet konsequent die Grenzen des Erwartbaren. Geboren 1857 in Târgoviște und gestorben 1944 in Bukarest, verkörpert sie jene Generation, die Rumänien von einer traditionellen Gesellschaft in die kulturelle und politische Moderne begleitet hat. Einen zentralen Platz in ihrem Wirken nimmt die Förderung der Mädchenbildung ein. In einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zu höherer Bildung hatten, setzte Gheorghiu auf schulische und kulturelle Emanzipation als Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Als Lehrerin und Schuldirektorin entwickelte sie fortschrittliche Unterrichtskonzepte und veröffentlichte pädagogische Essays, in denen sie früh eine Gleichstellung der Bildungschancen forderte, nicht theoretisch, sondern als konkrete Reform. Ihr literarisches Werk ist breit gefächert, Lyrik, Essays, pädagogische Schriften und vor allem Reiseberichte. Die Gedichte, zunächst der romantischen Tradition verpflichtet, öffneten sich später sozialen Themen und gesellschaftlichen Konflikten. Gheorghiu beschrieb nicht nur Gefühle oder Naturbilder, sie analysierte Machtverhältnisse, Vorurteile und die strukturellen Hindernisse, die Frauen im öffentlichen Leben begegneten. Ihre Texte argumentieren prinzipiell, nicht polemisch, und versuchen Leserinnen und Leser durch moralische Klarheit und intellektuelle Präzision zu überzeugen. Besonders außergewöhnlich ist jedoch ihr Engagement als Reisende, ein Rollenbild, das Frauen ihrer Epoche kaum zugestanden wurde. 1904 nahm Smaranda Gheorghiu an einer dokumentarischen Expedition in die Arktis teil und reiste bis nach Svalbard. Diese Region, nur wenige hundert Kilometer vom geografischen Nordpol entfernt, galt um 1900 als einer der letzten weißen Flecken der Welt. Ihre Teilnahme war nicht nur logistisch und körperlich anspruchsvoll, sondern auch ein symbolischer Akt. Sie überschritt bewusst die Grenzen, die Konventionen Frauen setzten. Gheorghiu beobachtete die arktische Landschaft mit präzisem Blick, die geometrische Strenge der Gletscher, die Monotonie der Tundra, die Stelle der Polarnacht. Ihre Berichte verbinden ethnografische Notizen über die wenigen norwegischen und russischen Jäger, die sie traf, mit Reflexionen über Isolation, Naturgewalt und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebensraums. Obwohl sie den geografischen Pol natürlich nicht erreichte, dies gelang erstmals 1909 einer amerikanischen Expedition, drang sie weiter in die arktische Zone vor als jede andere rumänische Frau ihrer Zeit. Die europäische Presse reagierte fasziniert und verlieh ihr Beinamen wie »Die Frau vom Nordpol« oder »Nordlandreisende«. Für Gheorghiu selbst war die Reise nicht Selbstinszenierung, sondern ein Lernmoment. Sie verstand die Arktis als Spiegel menschlicher Ambitionen und zugleich als Korrektiv zivilisatorischer Arroganz. Nach ihrer Rückkehr hielt sie Vorträge in Paris, Berlin, Wien und Bukarest. Diese trugen wesentlich dazu bei, Rumänien in die internationale Debatte über Wissenschaft, Reisen und Frauenbildung einzubinden. Gheorghiu präsentierte sich nicht als exotische Abenteurerin, sondern als Beobachterin, die die großen Fragen der Moderne, Fortschritt, Wissen, Verantwortung aus einer weiblichen Perspektive neu formulierte. Auch als öffentliche Person war sie ungewöhnlich präsent. Zeitgenossen beschrieben sie als charismatisch, ausdrucksstark und bewusst stilisiert, mit ihrer markanten Kleidung, oft mit rumänischen folkloristischen Elementen kombiniert, nutzte sie die Kraft der Erscheinung, um gesellschaftliche Anliegen sichtbar zu machen. Obwohl Smaranda Gheorghiu zu Lebzeiten Anerkennung genoss, geriet sie später in Vergessenheit, teils wegen veränderter literarischer Strömungen, teils wegen der ideologischen Neugewichtung nach 1945. Erst die jüngere Forschung beginnt, die Vielfalt ihres Werkes neu zu entdecken.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.